Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. In altbekannter Runde sind wir zurück. Linus, schön bist du da, freut mich.
Salut miteinander.
Und auch der Till ist wieder am Start. Here we go, Till, alles klar?
Tipptopp, ciao zusammen.
Wieder genesen.
Absolut.
Wunderbar. Habt ihr ein gutes Wochenende gehabt?
Wunderbar.
Tipptopp.
Sehr gut.
Du auch?
Ja, ich auch. Weniger Fußball als sonst, zwungenermaßen natürlich, aber das tut auch mal gut. Ein bisschen im Garten noch geholzen. Dementsprechend machen die Finger ein bisschen weh, aber ist gut. Ihr ja auch, oder respektive du, Till, wie ich gehört habe, auch noch irgendwie Anrufe bekommen am 3:45 am Morgen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass, dass es eine gelungene Sache war, das Wochenende.
Hey, tipptopp, es hat ein paar Sachen zu feiern gegeben und dann ist es ein bisschen länger geworden. Aber zum Glück immer noch gesund.
Linus, du auch in vier Launen gesehen oder eher geziemt daheim unterwegs gesehen?
Nein, kann man schon sagen, dass ein bisschen Feierlaune geherrscht hat am Wochenende. Doch.
Was ist denn bei euch los? Hey, ich bin da schön anständig daheim gesehen und alle anderen unterwegs. Sie, glaube ich, auch mal wieder auf den Putz hauen.
Vernünftig.
Ja, aber gut, wenn wir nicht mehr Zeit verlieren und ja, gerade mit Fußball weitermachen. Und zwar, wie ihr ja wisst, sind die internationalen Länderspielpausen gesehen. Dementsprechend haben nur die Frauen bei uns in der Schweizer Liga gespielt. Und ja, dort wollen wir doch jetzt gerade auch an nicht hin, oder?
Ja, genau. Es hat ja unter der Woche noch ein Nachholspiel gegeben zwischen Rapi und dem FCB. Das ist ja vor einem Monat ungefähr mal verschoben worden wegen dem überfluteten Rasen in Rapperswil. Und ja, das Spiel hat der FCB an die Tabellenspitze gebracht, wo sie jetzt nach dem Wochenende auch bleiben. Und ja, ich glaube, es ist wieder mal so ein klarer Pflichtsieg gewesen. Also 3-0 am Schluss, Rapid gut gestartet, dann hat eigentlich der FCB übernommen.
Ja, kann man so sagen. Also ich bin schon auch noch überrascht gewesen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Aber jetzt gerade bei den, sagen wir, grösseren Mannschaften, die diese Woche gegen die kleineren gespielt haben, hat es mehrmals eine Situation gegeben, und so auch gegen der FCB in Rapi, wo irgendwie ganz am Anfang eine Spielerin allein aufs Goal läuft. Und ja, im Nachhinein denkst du immer, was wäre gesehen, wenn du dort vielleicht gerade den machst. Rapi hat das am Wochenende dann gerade nochmal gehabt und auch dort nicht geklappt. Und ja, so ist, wie du auch schon richtig gesagt hast, ein schöner und ja, sicher auch nachvollziehbarer Sieg für den FCB rausgesprungen.
Mir ist genau das Gleiche eingefallen, also auch schon zum Vorgriff, eben Rapi wirklich gegen FCB und gegen Servet, einfach nach 3-4 Minuten 1-1 Situation. Ja, die musst du halt nutzen, wenn du schon so als Aussenseiter startest.
Ja, also gerade in der Lage von Rapi sind das halt die Dinge, die du musst machen, ganz klar. Und ich glaube, gerade gegen eine FCB, wo ja, dann in dem Sinne nur 3-0 gewinnt, was jetzt auch nicht so überdeutlich ist, Rapi hat sich dann schon noch dagegen gestellt. Aber wenn du dort das 1-0 machst, dann kannst du ja wirklich die Gameplan dann so durchziehen, dass du sagst, wir stehen jetzt einfach hinten rein und hoffe, dass wir einfach durch eine zumachen, 90 Minuten. Also es ist eigentlich ja genau das Szenario, wo du willst als Aussenseiter.
Mega. Und was auch noch beim FCB jetzt gerade in diesem Spiel wichtig war ist und dann am Wochenende eher ein bisschen länger gedauert hat, ist, dass sie relativ früh ein Goal geschossen haben. Ich denke, das hätte eine mühsame Geschichte werden am Mittwoch oben in Rapperswil. Aber eben, sie machen das Goal nach dem Schock kurz am Anfang, machen sie es relativ früh in der 26. Und Till, und dann habe ich noch an dich denken, was mir noch aufgefallen ist, du hast sie erst gerade letzte erwähnt gehabt, Gendrisa Kasnici. Ja, hat ein paar coole Aktionen gehabt und ja, sicher auch in diesem Match zeigt, dass auch sie sehr wichtig ist für einen FCB. Was mir auch jetzt am Wochenende wieder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Orlis Zilak, haben den Spring gesehen?
Wo sie geschickt wird, Christ, von der Kumba, so, glaube ich.
Sie schnell den Turbo zündet, ja. Sie, die ja recht lang verletzt war. Sie ist sicher auch ein Puzzleteil, der jetzt da nochmal neu dazukommt, der für einen FCB extrem wichtig ist und dieser Mannschaft auch in der Breite und ja, von der Diversität im Angriff sicher nochmal ein bisschen mehr gibt.
Hey, mega, ich finde die Offensive vom FCB auch sehr spannend und eben wie du gesagt hast, ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich glaube wirklich so ein bisschen, wir haben ja oft von den beiden IB-Juwelen geredet im Sturm, aber ich glaube mit der Cendresa Krasniqi, muss ich sagen, habe ich glaube auch schon langsam ein bisschen eine neue Lieblingsspielerin gefunden in der Liga.
Also, sehr attraktiv zum Zuschauen, ja.
Also wirklich gegen Rapids, wirklich
fünf Tunnel geschoben.
Ja, voll, so wirklich wirbelig, trickreich und holt dann auch noch den Freistoß raus und ja, also sie kombinieren auch wirklich offensiv, es ist nicht nur sie, aber sie versteht sich mit allen, also der Ball kommen, eins, zwei Doppelpässe immer wieder in den Lauf zurück und so. Macht wirklich Spass zuzuschauen und dann auch gegen Aarau eigentlich genau gleich und mit dem einzigen Unterschied, dass gegen, also im Vergleich zu Sunshamix gegen Rapio eigentlich nur die Verteidigerinnen getroffen haben. Aber sonst ist die Offensive wirklich schon auch wirklich cool zum Anschauen.
Ja, ich wollte es sagen, es ist die ganze Offensive, wo wirklich Spass macht zum Zuschauen. Also wir haben beim FCB wirklich immer wieder so schöne Kombinationen, wirklich über viele Stationen, mit Hackenbässeln, mit Ablegen, mit Querlegen, mit Durenlassen. Also sehr viel Kreativität vorne ins, macht wirklich Freude auch zum Zuschauen.
Ja, und meine Aarauerinnen haben auch eigentlich ganz gut mitgehabt. Lang können es 0 eigentlich heben. Und am Schluss, es hat in der Vorschau einen Moment gegeben, wo eigentlich ein Fehler einem potenziellen Goal vorausgegangen ist. Und dann, ja, ist dann trotzdem ärgerlich, dass der nicht bestraft wird. Und nachher macht der Goalie einen Fehler. Und aus dem entsteht eigentlich das 1-0, wo dann schon klar war, okay, jetzt wird es schwierig für Aarau. Und ja, kurz vor Schluss dann mit dem Freistoßgoal kann Oliver Ross den Deckel drauf machen.
Einfach zwei identische Freistoßgoal fast in dieser Woche von der Olivia Voss. Also hat ja im Interview nach dem Match gegen Rappi hat sie noch gesagt, dass sie einen Tag vorhanden mit Anna Klink, der Goalie vom FCB, Goalie vom FCB, die einen Jubel abgemacht hat. Und dann macht sie einfach zwei Freistoßgoal nacheinander. Also auch noch eine spezielle Geschichte als Innenverteidigerin. Aber ja, gegen Aarau, also FCB geht. Also starke Woche, zwei wichtige Siege. Aarau der erwartet aufsässige Gegner eigentlich gesehen. Auch wieder die Chance, um in Führung zu gehen. Und
es sollte auch über allein aufs Klo gelaufen, glaube
ja,
ich, oder?
Ja,
quer rübergelegt.
Ja, ich glaube, ja. Das ist gegen FCB, genau. Und ja, dort hat offensiv vom FCB ein bisschen fahrlässig gesehen, aber ja.
Hey. Overall sind das Bohnen und die Tüte Ski, vor allem wenn du eine englische Woche hast, von dem her sicher sehr gelungen für die FCB-Frauen. Und ja, ich glaube allgemein, bei dieser Mannschaft, ich glaube, dort freuen sich viele schon auf Weihnachten, nicht nur wegen der Pause, sondern weil sie jetzt auch zwei Spiele noch vor der Brust haben, die ja sicher machbar sind für 6 Punkte, was dann auch würde die Wintermeisterschaft bedeuten, nämlich Thun und GC. Jetzt haben wir es voran von einer Mannschaft gehabt mit dem FCB, ja, die sehr attraktiven Fußball spielt, offensiven. Ich glaube, da können wir gerade anknüpfen und sagen, gehen wir zu der nächsten Mannschaft, nämlich Servette Genf, die daheim gegen Rapperswil 5-0 gewinnt. Auch wenn man muss sagen, dass alle 5 Treffer sind in der zweiten Halbzeit gefallen.
Ja, also eben dort jetzt am Anfang natürlich das 1-1, das man nochmal erwähnen kann. Und dann aber lang die Gegend gehabt, eben im Gegensatz zu gegen FCB und ja, ich weiß jetzt nicht, ob dann nach der etwas längeren Nazi-Pause gleich die Kraft gefehlt hat nach dieser englischen Woche, aber zum Hinten halt weiter der Gameplan mit dem bisschen, ja, sehr defensiv spielen, ob die Kraft gefehlt hat, aber ja, in der zweiten Halbzeit dann Servette einfach, ja, ihre Qualitäten zeigt und genutzt dann mit diesen 5 Goal.
Ja, Kraft vielleicht das andere, was man halt auch muss festhalten, ist harte Woche gewesen für Rappi. Also spielen sie gegen Tabellenplatz 1 und 2, oder? Also Basel und Servette sind mit die schwersten Gegner, die du kannst haben in dieser Liga. Und ja, also ist natürlich nicht ganz unerwartet, dass sie da mit 0 Punkten rausgehen. Ja, ich denke, was man wirklich kann festhalten, ist, dass sie also vorwärts schauend müssen die Chancen nutzen, wie wir es gerade vorher besprochen haben. Und ja, aber das ist ganz schwierig wird bleiben am Tabellenende für Rappi.
Ja, und vielleicht noch etwas, wo mir jetzt auch bei Servette aufgefallen ist, wo gerade Teams wie Rappi, wo halt auch unten drin steckt, Luzern, wo wir nachher auch noch dazukommen, dort fehlt es dann halt oft irgendwann auch an der Breite und vor allem an der individuellen Qualität. Also gerade bei Servet, klar, am Schluss ist das Ding ziemlich deutlich geworden mit 5-0, aber Spielerinnen, die wir jetzt auch schon ein paar Mal davor hatten, die Mansau, das ist für mich so eine bei Servet, die immer wieder schöne Goal schießt oder auch einfach gute Aktionen auf der Seite hat. Jetzt am Wochenende Top-Goal. Die Man El Ghazouani hat auch wieder ein sehr schönes Goal geschossen. Beides für mich individuell. Sehr, sehr gute Spielerinnen, ja, die auch zeigt, wieso Servet auch zu der Top-Mannschaft gehört in dieser Liga.
Ja, definitiv. Also sie werden natürlich mit einem Auge mindestens gleich auch noch ein bisschen auf den inoffiziellen Wintermeistertitel schielen. Aber sie haben natürlich nächste Woche mit IB einen harten Brocken. Noch, aber
das ist ein richtig geiles Spiel, das müssen wir gönnen, glaube ich. Yes,
definitiv. Aber sonst vorne, FCB jetzt 25 Punkte, Servet 24. Das bleibt auch, wie bei den Männern, haben wir ja letzte Woche besprochen, wird es egal, wer dann schlussendlich Wintermeister ist, extrem close.
Ja, aber ich meine, die Chancen stehen jetzt gut. Also ich nehme an, Till, du hast sicher schon Wetten platziert, dass der FCB zwei Wintermeistertitel kann feiern das Jahr.
Ja, also ihr habt ja mein Hot Take geleakt bei den Männern letzte Woche. Ich glaube, dass die FCB Frauen Wintermeister werden, ist jetzt nicht so eine Hot Take, wie sie in Form sind aktuell. Und eben zwei Heimspiele gegen Gegnerinnen eher aus der unteren Region. Aber nein, ich habe mich trotzdem, dass der Walle das oft erzählt, eigentlich noch nicht wieder zurück auf das Wettgame treiben lassen, auf das Sporttipp-Game.
Da komme ich dann nachher auch noch drauf zurück.
Könnte ich mal wieder anfangen. Hey, aber noch kurz du hast vorhin Luzern erwähnt. Ich finde, die haben eigentlich, um du gerade auch den nächsten Match aufbringen, gegen Zürich, am Anfang eigentlich den Aufwärtstrend bestätigt. Also sie sind ja gegen Zürich überraschend 2-0 in Führung gewesen. Eben Luzern, drei Spiele ohne Niederlage. Schlussendlich gleich ein kleines Hoch, wenn man doch eher im unteren, in der unteren Region ist von der Tabelle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und hat auch geholfen, dass sich Luzern ein bisschen absetzen können in der Tabelle, eben von den letzten beiden Plätzen. Jetzt sind sie so ein bisschen zwischen dem grösseren Feld vorne dran und den letzten beiden. Und ja, wie du sagst, haben das ein bisschen vorgesetzt. Also vor allem Lia Cambo hauptverantwortlich gewesen für das mit ihren beiden Goal. Hier auch früh schon gefallen, dritte Minute schon das erste Goal. Und dann aber haben die Luzernerinnen das nach der Pause nicht können fortsetzen. Also FCZ wirklich stark aus der Pause gekommen. Naomi Megro schießt zwei Goal. Und das ist so ein bisschen einer der Aufreger gewesen diese Woche. Es hat die Situation gegeben, beim 1-2, wo Luzern Torhüterin Laura Schneider so den Ball nimmt und dann belagert wird von den Zürcherinnen. Und gerade Bobala Dora Vicenza ist dort sehr aktiv involviert gewesen und da haben gewisse nach dem Spiel auch gefunden, das hat müssen eine rote Karte geben.
Okay.
Und sie ist jetzt dann das 2-2. Also das ist so, denke ich, so ein bisschen der grosse Diskussionspunkt, vielleicht auch ein Knackpunkt in dem Spiel, oder so die emotionalen Aufreger. Aber am Schluss macht es Zürich und setzt sich dann durch mit dem späten Goal eben von Naomi Megro noch in der 86.
Ja, das ist so ein Klassiker, oder? Gerade als Team, wenn du hinten drin steckst und dann so Sachen passieren, dann hängst du dich vielleicht ein bisschen an dem auf, weil du eine gute Partie gezeigt hast, wie jetzt im Fall vom FC Luzern. Und gleichzeitig, was man natürlich schon fairerweise muss sagen, ist, dass auch der FCZ in der ersten Halbzeit schon Chancen gehabt hat. Ich mag mich an einen abgelenkten Ball an die Latte erinnern. Auch sonst eben der Druck von Zürich, der nicht abgenommen hat. Auch noch nach dem 2-0. Übrigens, die Lia Cambor ist eine sehr spannende Spielerin. Die ist ja ausgelehnt vom FCB. Also die gehört eigentlich im FCB. Und sicher eine, die man muss im Blick behalten muss, genauso wie die von dir angesprochene Bobola Vincze. Die ist jetzt lang nicht so auf dem Radar gewesen, ich glaube, sie ist verletzt gewesen. Ich habe immer wieder geschaut, weil sie gerade sehr stark in die Saison gestartet ist, die 17-Jährige. Hat jetzt wieder ein Goal geschossen, ich glaube, in der Pause reinkommen, sicher eine sehr interessante Mannschaft. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, vielleicht auch noch spannend, eben der FCZ hat schon defensiv auch immer wieder Mühe. Also auch von den Top 5 am meisten Goal bekommen und jetzt Luzern, bei allem Respekt, aber sicher eine Mannschaft, die in Kragenweite müsste sein von Zürich.
Ja, definitiv. Also fairerweise muss man da, also würde ich noch rausheben, also wenn Laura Schneider im Luzerner Goal, die hat, also ich glaube, der Schuss, den du meinst, der ist abgelenkt, ich glaube, der lenkt C an die Latte.
Ja, voll.
Und auch sonst, ja. Also ja, voll, kann gleich reingehen, logisch, aber ich glaube, dann wäre Zürich wahrscheinlich schon früher, wie du gesagt hast, auch wieder angekommen oder dann auch bald mal vielleicht in Führung gegangen. Aber ja, es ist so, wie du sagst, ich glaube, das, was Zürich gerade die letzten Saisons ausgemacht hat, ist schon mehrheitlich ist noch eine stärkere Offensive, mehr Goal gewesen. Und ja, im Vergleich zum FCB und IB hat man da schon ein paar Goal weniger geschossen und eben ein, zwei Goal mehr bekommen. Gerade im Vergleich mit Servet, wo 5 Goal bekommen hat, Zürich 14. Ja, da gibt es sicher noch dran zu arbeiten, aber ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, parat muss dann sein in den Playoffs, die werden sie kommen. Und ich sage auch, Luzern wird in die Playoffs kommen, weil ich finde, man sieht eben schon noch den Unterschied zu Rappi und Thun. Ich sage, es wird für den 8. Rang länger.
Ja, sicher, mit auch dem 4-Punkte-Abstand die beste Karte in der Hand, definitiv. Dann würde ich doch sagen, machen wir doch gerade wieder mit dem nächsten Spiel, und zwar GC gegen Thun. Resultat, wo ich muss sagen, das ich jetzt nicht so erwartet habe, GC schlug Thun 2-1. Es ist aber deutlich knapper gewesen, als ich das erwartet habe. Und es ist jetzt auch nicht so gewesen, als wäre es die einzige Chance gewesen, die Thun gehabt hat, auch wenn GC durchaus auch relativ viel hat liegen lassen.
Ja, also ich finde, GC darf nie so spannend werden lassen. Also GC hat enorm viel liegen lassen und ja, es hat auf beiden Seiten Chancen gegeben. Thun vor allem mit Witschüss sehr gefährlich gewesen. Aber also wenn GC dort den Punkt liegen lässt, mit denen, also die hatten Chancen gehabt für gefühlt 6-7. Also da sind sie sehr fahrlässig gewesen. Also da sind sie mit mehr als nur einem blauen Auge der Fokus, meiner Meinung nach.
Ja, das ist schon noch lustig, gell? Wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, ich meine, St. Gallen und IB, das werden wir jetzt nachher gerade besprechen, die nehmen sich beide Punkte und von GC auf St. Gallen, also auf den 5. Platz, sind es nur 3 Punkte und das, obwohl für mich jetzt qualitativ GC gefühlt eher ein bisschen weiter weg ist nochmal als die dann vorne dran, aber ich meine, das sind 3 Punkte und zum FCB zu Oberstoben sind es auch noch 8. Also auch bei GC, wenn man vorne noch ein bisschen effizienter könnte werden, ist noch einiges möglich eigentlich in dieser Saison.
Ja, vielleicht unterschätzen wir GC ein bisschen. Das ist punktmässig, hast du mega recht. Vielleicht ist das doch keine Pflichtsieg, wo der FCB da gegen GC wird einfahren. Ich sehe es genau gleich. Das ist, wird spannender, wie ich eigentlich gedacht hätte. So rein tabellarisch punktmässig.
Ja, also Pflichtsieg ist vielleicht ja, ein bisschen zu hart Ausdruck gegenüber GC. Also wenn man das auf so würde budgetieren. Aber ich denke sicher, der FCB spielt ja daheim, also sicher zu favorisieren. Ich glaube, auf das können wir uns einigen. Weiß nicht, haben wir noch etwas? Sonst würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Spiel noch, wo sehr unterhaltsam war, St. Gallen gegen IB. Das Spiel endet mit 2-2. Wie haben die das Spiel so gesehen?
Ziemlich genauso wie erwartet. Also, ich nehme an, Till, das hättest du auch, das hast du auch gerade sagen. Offensiv, sehr aktives IB, vor allem in der Startphase, wo das Goal das erste erst nach 30 Minuten kommt. Es hat vorne schon ein paar Möglichkeiten gegeben. IB ist vor allem sehr hoch gestanden, ist mir aufgefallen. Hat St. Gallen kaum rausgelassen. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem auch so, dass der Ausgang vom Match auch ein bisschen so gesehen ist, wie ich es mir noch gedacht habe, dass ja mit den eher unerfahrenen Young Boys, die ja sehr jung sind und ja viel Qualität haben, aber vielleicht auch ein bisschen Geduld und Cleverness in gewissen Momenten fehlt, dass sie sich dort ein bisschen haben um die 3 Punkte gebracht am Ende vom Tag. Was schade ist für sie, aber irgendwann auch die Qualität von St. Gallen aufzeigt.
Ja, ich glaube, wir haben es ja, wenn es mir recht ist, vor 2 Wochen bei der Vorschau auf die Runde noch gesagt, dass so die, sage ich, beste Offensive, auf die, glaube ich, damals noch, jetzt ja, jetzt Servet sie durch die 2-Gegen-Goal überholt mit der besten Defensive, aber dass eigentlich eine sehr gute Offensive auf eine sehr gute Defensive trifft. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen das Spiel gewesen. Ich meine, IB hat schlussendlich 2 Traumgoal, also Witschüsse gemacht, weil sonst St. Gallen eigentlich das meiste verhindert hat. Und wenn es bis zum Goalie gekommen ist, hat die Nadine Böhi alles rausgeholt, was nur möglich ist. Und ja, das zeigt schon, dass St. Gallen sehr schwer zu bezwingen ist.
Ja, auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich meine, die ist noch lustig gewesen, oder? Die erste Halbzeit und die zweite, die sind ja recht ähnlich gewesen, so vom Ablauf, dass IB dann irgendwann in Führung geht und dann ganz, ganz spät jeweils in den beiden Hälften St. Gallen noch zum Ausgleich kommt. Und man muss sagen, sonst hat St. Gallen offensiv wenig bis nichts können zeigen. Also ich bin schon drückend dominant gesehen, aber eben, wie du es gesagt hast, Till, Nadim Böhi im Goal extrem stark gesehen bei St. Gallen. ja, also von dem her, es setzt sich eine Serie fort. Seit 2019 hat St. Gallen daheim nicht mehr verloren gegeben. Also das scheint wirklich auch einfach ein schwieriges Pflaster zu sein. Ja, vielleicht noch hervorzuheben, Stefanie Weber.
Traumgoal, auch die Variante, die zum 2-0 führt, dem auch sehr gut gefallen, dass du da dann so triffst, ist natürlich auch immer lecker. Und ja, gerade sie wird sich, also hat sich sehr geärgert, sie ist im Interview nachher noch gesehen. Und sicher auch, geht einmal ein bisschen unter neben der Naomi Lüe und der Iman Böne, wo beide für mich jetzt nicht so auffällig sind das Wochenende. Ich kann mich an einen Schuss erinnern, wo Nadine Böhi extrem gut hat, der trifft die Lüe brutal. Das ist ein riesen Strich aus einer, ja, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch mit so Pfeffer kommt. Aber ja, Stefanie Weber sicher die dritte im Bund, neben der Courtney Strode, wo du ja noch ja, ein grosser Fan bist, Till, wo eine sehr wichtige Spielerin ist für IBE.
Ja, also eben, ich glaube, das ist Wundertüte war übertrieben jetzt bei IBE, weil sie jetzt gleich jetzt mal wieder nicht so effizient gewesen sind vorne oder eben nicht immer die gleichen brillieren, aber eben offensiv kann da jede einspringen, eben sehr viel, sehr verteilte Goalschützinnen auch über die ganze Saison. Und also vor der Mannschaft hat, also das, die will niemand haben in den Playoffs, definitiv nicht.
Garantiert nicht. Und also ich habe wirklich auch das zweite Goal, dann eben von der Laura Frey, eben die Freistoßvariante, wo die Weber eigentlich ihr den Ball nur mehr anlegt. Also es ist jetzt so ein bisschen Kategorie Assist von Busquets auf Messi damals. aber wie die Frey denn da in der langen Ecke so reinschlänzt, also der Ball fliegt so schön.
Es ist schon schön rein, voll.
Wirklich träumlich. ja, und also einfach noch schnell eben Bonnet und Lüe. Schon auffällig sind sie gefunden, gerade Lüe in der ersten Halbzeit, viele Aktionen, aber definitiv auf so der Output, der gefehlt hat, so die Abschlüsse, die meistens eher ungefährlich geblieben sind. Genau. Aber ja, mit dem, glaube ich, können wir so Kategorie von der Women's Super League da mal beschließen. Eben sind noch zwei Runden, jetzt nur noch bis zur Winterpause.
Gut schnell,
ja.
Gut, das ist sehr, sehr schnell.
Sehr schnell. Also, ja, ich glaube, wir haben noch 4 oder 5 Wochenende und dann ist schon Weihnachten. Also, es geht auch abgesehen von der Super League noch schnell.
Wir müssen uns mal noch überlegen, was wir eigentlich machen in dieser Winterpause, wenn es über den Schweizer Fußball nicht so viel zu berichten gibt.
Ja, es gibt ja.
Geht immer etwas.
Geht immer genug, glaube ich. Geht immer genug.
Ja, ich kann mir sicher noch irgendjemanden vielleicht auch noch vorne dran zerren vor das Mikro. Das wäre ja auch wieder mal schön, einen Gast zu haben. Vielleicht noch zu IBE, wo ja nächste Woche ein Topspiel hat, daheim gegen Servet. Das ist, haben wir vorher schon kurz erwähnt. Fantastisches Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie die beiden Mannschaften auftreten werden. Und ja. Freue mich sehr drauf und jetzt bevor wir zur Nazi gehen, noch eher etwas Unerfreuliches und zwar, ja, wer es vielleicht schon gesehen hat auf Instagram, das Tippspiel, unser berüchtigte, wo ich jetzt doch ein bisschen mit wehmütiger Stimme sage, weil ich weiss, dass ich ungefähr nicht allzu gut tippt habe in den letzten paar Wochen, aber ich übergebe Till ganz Wort dir. Weil du hast ja die Auswertung gemacht und ich glaube, es sieht nicht so gut aus für mich.
Hey, jetzt warten wir schnell ab, es sieht nicht so schlimm aus. Also ich, eben, wenn, wie es der Walle gesagt hat, wir tippen ja immer vor dem Wochenende die Super League, also die beiden Super League und können da auch eben uns auch folgen dort, Game Changer Talk Bodenstrich. Dann sehen wir das auch schon immer im Vorhinein. Im Moment könnt ihr eher euch von mir inspirieren lassen für eure Sport-Tipp-Zettel. aber jo, ich habe die Auswertung jetzt wieder mal gemacht. Ich habe sie auch schon lange versprochen. Und eigentlich bei der AXA Women's Super League ist sehr eng. Du bist vorne. Okay. 211 zu 201 Punkte. Also ich werde da immer wieder da SRF aus. Also 10 Punkte fürs genaue Resultat und 8 für die Differenz, 5 für den Sieger und so weiter. Aber bei der Männer Super League steht es 298 zu 228.
Boah!
Das tut deutlich, ey.
Dort ist der Abstand ein bisschen grösser. Also du musst.
Ja, komm, der Wintermeister kann schon.
Ja, der zählt im Tippspiel auch nicht. Fair. Aber ja, das haben wir in dem Fall wieder mal geliefert. Jetzt habe ich es parat und brauche nicht immer so lange, bis ich das wieder aktualisiert habe.
Wunderbar. Also.
Wunderbar.
In dem Sinn, danke vielmals für den Input. Ich will es, lass mich so sagen. Und dementsprechend, ja, wie du es selber auch schon gesagt hast, mit dem kann man sich nichts kaufen und so würde ich es gerne auch halten. Und ja, wenn wir schon von nichts kaufen sind, dann gehen wir doch gerade zum 1-1 von der Schweiz gegen Serbien, wo leider dazu führt, dass die Schweiz aus der Liga A absteigt in der Nations League. Es ist schon ein bisschen zu erwarten gewesen. Und am Ende vom Tag, ja, ist das Spiel wahrscheinlich so gewesen, wie der ganze Verlauf von dieser Kampagne. Aber bevor wir jetzt hier ja, inhaltlich darauf eingehen, vielleicht noch schnell ein kurzes paar Worte, vielleicht auch gerade du, Linus, zum, ja, wir haben ja aufgestellt gehabt, quasi letzte Woche, zu dem und dann aber vielleicht auch gerade ein bisschen zum Spiel, was das für dich ja, ausgesagt hat, wie der Murat Yakin aufgestellt hat. Unser heutiger Partner heisst Jacobi Möbel. Die feine Schreinerei hat ihren Showroom in Oberwil bei Basel und produziert dort hochwertige, handgefertigte Möbel. Aktuell haben sie auf Instagram ein Gewinnspiel ausgeschrieben, wo man einen wunderschönen Loungersessel gewinnen kann. Das Ganze findet ihr auf ihrem Instagram-Account unter Jacobi, das schreibt man mit J-A-C-O-B-Y, .Möbel, das Ö-O-E geschrieben. Werft doch mal einen Blick drauf und macht gerne mit, wenn auch ihr die Chance auf einen Gewinn von diesem Prachtstück habt. Wir wünschen euch viel Erfolg und bedanken uns ganz herzlich bei Jacobi für die Zusammenarbeit.
Ja, also was wir können festhalten, das erste Mal systemmäßig sind wir richtig gelegen?
Ja, sind wir richtig gelegen? Ich bin nämlich nicht sicher. Ist es ein 4-2-3-1 gewesen? Weil die erste, das kommt ja immer rein über keine Live-Score etc. pp. Habe ich gesehen, eine Dreierverteidigung?
Nein, also ich habe im Spiel schon klar gefunden, dass es als Viererkette ausgerichtet gewesen ist. Ob das dann vorne dran 2-3-1 oder 3-3 oder wie auch immer, das ist ja alles immer so ein bisschen flexibel, defensiv, offensiv, ein bisschen anders. Für mich schon Viererkette gesehen hinten, also
Schwarz, stimmt, was erzähle ich? Ja, du hast recht, Amanda, German, klar.
Ja.
Ja, sorry.
Und ja, also zum Beispiel Kutesa hat mir ja beide aufgestellt. Und dafür hast du den Okafor gehabt und ich den Rieder, ist das richtig?
Du hast den Rieder auf dem Zähne gehabt.
Ja, auf dem Zähne.
Randuni hast du.
Ja, die haben verkehrt rumgespielt.
Du hast den Randuni gehabt.
Also Randuni habe ich dafür gehabt, genau. Und ja, der Okafor hat dort den Vorzug bekommen gegenüber dem Kutesa. Und dann hinten eben mit dem Omenda, da haben wir jetzt beide eigentlich nicht auf der Rechnung gehabt. Hat meines Erachtens eine von den positiven Überraschungen gesehen für mich in dem Spiel. Hat abgesehen von einer Aktion, finde ich ein sehr, sehr solide Match gespielt.
Finde ich, ist die entscheidende Aktion, um sein Spiel beurteilen. Aber komm, fahr fort.
Ja, ich glaube, da können wir nachher noch diskutieren. Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube, was ich wirklich möchte festhalten, ist, was du eigentlich letztes Mal gesagt hast im Podcast, Walle, dass du erwartest, dass du Yakin eigentlich so wenig wie möglich Neues möchte probieren. Und wir haben, also ich habe halt wirklich gehofft, dass ein bisschen mehr passiert in der Aufstellung, hat dementsprechend das tippt. Aber auch du hast gleich noch ein paar veränderte Dinge gehabt und eigentlich ist wirklich das passiert, dass du Muri so wenig wie möglich hat umstellen. Und ich glaube, das hat sich in der Aufstellung niedergeschlagen und in meinen Augen auch im Spiel.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so gewesen. Also ich mag, um ihn da ein bisschen verteidigen, ich finde es einen guten Move von ihm, oder ich habe einen guten Move von ihm gefunden, dass er den Noah Okafor gebracht hat. Da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher gewesen, aber ich habe es eigentlich gut gefunden. Ich habe ihm auch gewünscht, dass er ein gutes Spiel macht und ich glaube, was man kann sicher sagen ist, dass er bemüht gewesen ist.
Yeah, that's it.
Nein, ich habe gefunden, er ist nicht so gut ins Spiel eingebunden gewesen, aber ja, gell, also die Chance, die er nicht macht, da kann er nicht dafür und dem sein Match geht ganz anders aus, wenn der reingeht. Und das ist pures Pech, wenn du den Ball siehst, der Ball ist nicht gut geschlagen, der kommt schon halb hoch rein und dann setzt drauf und wenn er nicht auf den Hügel geht, sondern auf einen flachen Rasen, dann geht er nicht mehr so, dass er mit dem Schienbein reingeht. Und das ist ein ganz anderer Match für ihn. Ich finde, die Schweiz hat nicht so produziert, wie ich es mir von ihr gewünscht hätte. Und Der Muri hat für mich noch einen Wechsel gemacht, den ich hart nicht kann verstehen kann, aber sorry, Til.
Wo er Fernandes rausnimmt?
Nein, bringt Andi Zegiri rein. Zu einem Zeitpunkt, wo der Breel Embolo schon gesperrt ist und nichts mehr kann verlieren, egal ob er noch rot bekommt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das nicht bekommen hat, aber der Breel Embolo war schon gesperrt. Ja
gut, aber ich hätte den Breel so rausgenommen, finde ich ganz einen schwachen Match gehabt.
Ja, mag sein, dass, also weißt du, die Thematik beim Breel ist ja immer, dass in der Regel viele Aktionen nicht gelingen, aber was hättest du dir für einen Mehrwert erhofft vom Stürmer 2, der reinkommt, oder vom Wechsel, weil dort hätte es nur der Andi Zegiri gegeben, oder du hättest dort gut funktionieren, die Amdouni müssen in Sturm machen. Dann hättest du alles müssen umstellen. Das ist die Frage, was hättest du gemacht?
Also ich finde, wir dürfen Andi Zegiri durchaus einwechseln. Ich finde allgemein, gerade in diesen Matchen, und bevor wir dann zum Ausblick noch einmal allgemein einfach, dass man auch jetzt etwas muss probieren, dass man Spieler muss eine Chance geben. Und ich finde, gerade Breel Embolo, der immer eigentlich das Vertrauen hat vom Trainer, wenn er nicht funktioniert im Spiel, dann finde ich das durchaus okay, wenn man probiert, neuen Schwung zu bringen vorne. Ich stimme aber zu, dass der Zegiri dann keinen Impact hat. Und jetzt würde ich gerne mal den Till noch reinholen. Ich glaube, wir sind da schon im Modus von letzter Woche, in der Walle und ich.
Das ist gut, aber wir haben auch die Aufstellungen gegessen und ich habe euch gespannt zugelost. Ich finde, ich will so ein bisschen wie probieren zusammenzufassen oder irgendwie. Für mich ist der Match eigentlich so ein bisschen fast symptomatisch gewesen für die ganze Kampagne irgendwie. Außer in dem, was man vielleicht auch im Nachhinein hört und liest und die Spieler und die Trainer gesagt haben. Man kann auch in dem Spiel, wie so oft in dieser Kampagne, über eine Schiri reden, mit der roten Karte, die für mich glasklar ist, wo beim Penalty, die für mich sehr scheuch ist. Man kann von Pech reden, bei der Latte vom Noah Okafor, beim Pfostenschuss vom, glaube Edmilson, ja. Aber über allem steht teilweise halt wirklich einfach auch so das eigene Unvermögen. Also ich meine, der Amdouni macht einen guten Match, aber also der hat sogar ich gemacht aus 6-7 Metern. Also der Goalie spekuliert, klar, aber die müssen einfach, Goal sein. Und irgendwie, also es sind sogar mehr irgendwie mittlerweile zu viel Ausreden. So irgendwie, also eigentlich, klar, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, jede Pechaktion, jede Schiri-Aktion kann einen Impact haben, aber über die gesamte Kampagne ist das einfach zu wenig gewesen, aus meiner Sicht. Und das hat sich in dem Spiel irgendwie einfach auch gerade wieder gezeigt.
Ja, also was man sicher ganz klar kann festhalten, ist, dass es resultattechnisch zu wenig gewesen ist. Ich würde jetzt vielleicht nicht zwingend, auch wenn es halt blöd gesagt jetzt mit einem Abstieg verbunden ist, aber ich würde nicht nur zwingend nach Resultat beurteilen, weil sonst kannst du auch nicht ausprobieren. Aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Sachen, ja, finde ich auch, müssen kritisch hinterfragt werden und da gehört sicher eine gewisse Konstanz dazu oder dass man irgendein Teil von dieser guten Leistung, wissentlich darum, dass es Abgang gegeben hat, aber dass man einen Teil von dieser guten Leistung an der EM nicht hat können konservieren. Das ist sicher etwas, wo ich einverstanden sein würde. Ja.
Ich weiss nicht, wenn wir noch kurz auf das Spiel noch ein bisschen genauer eingehen, bevor wir dann noch vielleicht allgemein ein bisschen mehr auf die ganze Kampagne zurückschauen.
Sicher.
Weil, also eben, schon einige Sachen angesprochen, natürlich. Aber ich möchte einfach noch ein paar Spieler vielleicht rausnehmen. Du hast vorhin Noah Okafor angesprochen, zum Beispiel. Ich habe wirklich gefunden, der hat einen sehr unglücklichen Match gehabt. Du sagst, klar, wenn er dort das Goal macht, ja. Aber ansonsten halt für mich, ich weiß nicht, ob es übermotiviert gesehen ist, also hat das zu fest wollen probieren, aber er ist in so viele Dribblings gegangen, da hacken, Bässli. Ich habe das Gefühl, er ist nicht einmal durchgekommen im 1-1 und er hat viele Möglichkeiten gehabt, um halt einfach mal einen Doppelpass zu suchen oder eine Flanke versuchen zu schlagen und ist immer ins Dribbling. Beim Latte-Treffen überhaupt kein Vorwurf, der ist ganz schwierig zu nehmen und verstand nicht, warum der Ball nicht einfach flach reingespielt wird. Aber,
das ist kein guter Ball gewesen, sage ich auch. Ja.
Wobei der Edmilson offensiv recht Gas gehabt hat.
Der hat ansonsten ein Top-Spiel gehabt.
Habe ich auch schon öfters oder länger nicht mehr den Nazi so gesehen von ihm. Aber ja, der Ball muss besser kommen, klar.
Offensiv ist der Edmilson sicher eine Alternative für mich nicht in einer Viererabwehr, weil er defensiv zu schwach ist. Ist auch kein gelernter Außenverteidiger. Ich sehe einen Punkt beim Noah Okafor, dass viele von seinen Aktionen glücklos gesehen sind und dass er richtigerweise dann ausgewechselt worden ist. Ich glaube, man muss dort schon auch ein bisschen sehen, dass natürlich das Spiel von Noah Okafor, also seine Stärken, die er hat im Tempo und im 1 gegen 1 liegen. Und ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass die Nazi jetzt das probiert hat auszuspielen. Ich habe viele Seitenwechsel gesehen, so dass er in eine 1 gegen 1 Position gekommen ist. Ja, ich habe es auch schon gefunden, er ist wirklich nicht oft durchgekommen. Was es mal kann geben. Du siehst auch im Vergleich mit dem Derek Coutesa, der nachher reingekommen ist, der trifft gerade aktuell bessere Entscheidungen, ist sicher auch besser dabei.
Monteiro auch, finde ich.
Ja, Monteiro hat mir jetzt nicht so gefallen, aber sicher beim Coutesa, das ist, glaube ich, ziemlich augenscheinlich gewesen. Vielleicht eben, wenn wir schon bei den einzelnen Spielern sind, um das nochmal kurz auszuführen. Also ich bin einverstanden, Linus, wegen Brelembolo, dass auch das nicht sein Spiel gewesen ist. Ich will einfach schnell sagen, wegen dem Ausprobieren, ja, das ist völlig berechtigt und dort irgendwie zu fordern, dass ein Andi Zegiri oder ein Stürmer oder was auch immer was mal eine Chance bekommt, das ist aus meiner Sicht auch richtig. Ich finde halt, das kommt ein bisschen darauf an, was die gegnerische Mannschaft quasi anbietet. Und meiner Meinung nach fehlt dem Andi Zegiri ein bisschen Tempo und er braucht eine Mannschaft um sich, die quasi seine Spielstärken in den Vordergrund kann stellen und das ist Box. Ja, und in eine Abschlussposition zu bringen. Und zum Zeitpunkt, wo er reingekommen ist, ist für mich, aus meiner Meinung nach, ist das nicht gefragt gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, der Amdouni ist immer besser in Fahrt gekommen. Und ja, klar spielt der Brill jetzt nicht, er hat keine super Kampagne gespielt, gar nicht, wirklich nicht. Aber in dieser Phase ist es für mich immer nur darum gegangen, dort, wo er ablegt, wo der Noah dann die Chance hat. Das sind im Brill seine Aktionen und die wird in jedem Match haben, ob er gut spielt oder nicht. Mal irgendeinen Foul rausholen oder einen verlängern. Wie gesagt, spielerisch ist ja nicht, wirklich gar nicht auf dem Top. Aber für das, was das Spiel meiner Meinung nach gebraucht hat, hätte ich den Wechsel nicht gemacht, weil die Schweiz ist gut drauf gewesen und mit dem Andi Zegiri ist ein ganz anderes Profil reingekommen, wo ich jetzt gefunden habe, dass im Spiel, ja, zum Glück hat der Coutesa funktioniert und der Monteiro ist auch nicht so schlecht gewesen, aber dass die Schweiz stärker geworden ist, hat für mich nichts mit dem Zegiri zu tun gehabt und ich finde, das ist vorhersehbar gewesen.
Ich finde halt einfach, das hat mir sogar eigentlich noch mehrheitlich gefallen. Sie haben ja am Schluss wirklich aufs 2-0 gespielt, weil sie da direkt Vergleich im Kopf gehabt haben. Also das lässt sich, also ich sage es, können es von zwei Seiten beurteilen, weil dass sie aufs 2-0 gespielt haben, heisst ja eigentlich im Umkehrschluss, dass sie sich selber heute gegen Spanien nicht wirklich
zutrauen.
Aber darum mir jetzt eigentlich auch gefallen, dass sie, ja, vielleicht ein bisschen zu viel, ich meine, wenn wir dann aufs 1-1 kommen,
jo,
aufs
also,
2-0 gedruckt haben.
Ich meine, aufs 2-0 spielen solltest du eigentlich sowieso, finde ich mal aber per se.
So extrem.
Aber natürlich nicht, dass dann niemand mehr hinterlässt beim Eckball. Also das ist einfach naiv, das darf einfach nicht passieren.
Ja, dort sind sie fett reingelaufen, wobei ich weiss nicht, wer hat das im Interview gesagt. Vielleicht fällt es euch ein. Aber irgendjemand hat im Interview gesagt, ja, ob es jetzt die 86. oder die 89. ist, quasi was Aufmachen angeht.
Ich glaube, der Kobel.
Ja, genau, ja. Der Kobel. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wie sie es gemacht haben, ist blöd und das habe ich jetzt spannend gefunden. Gerade bei dieser Situation hat sich für einmal der Garnicciacca gar nicht clever angestellt.
Hey, Katastrophe. Also
sowieso ein bisschen verhalten gesehen.
Sehr erfahrige Leistung habe ich gefunden.
Ja, vielleicht hätte er nicht nochmal eine Schlagzeile wollen, aber irgendwie.
Ja, aber also die Fehlpässe, die musst du ja dann gleich nicht spielen. Also ich habe wirklich den Auftritt fahrig gefunden vom Granit. Und ja, also ist halt schade, weil ein guter Garnicciacca braucht die Nazi natürlich.
Ja, also auch dort wieder. Und das ist für mich auch noch ein Spieler, wo man unbedingt noch darüber reden sollte. Einverstanden, der Chuck hat nicht sein auffälligstes Spiel gehabt und er hat vor allem, und das meinst du vor allem, hat ein paar Fehlpass Ding gehabt, wo man sich von ihm nicht gewohnt ist. Was man aber zu gut muss halten, ist, dass aufgrund von dem, dass das Spiel nicht so Chuck-lastig war, der Zegi Amdouni mehr Räume gehabt hat und sehr viele Abschlusssituationen gehabt, auch durch, bei euch, da ist vieles nicht rein, was hat können rein, oder was man von ihm kennen, was schon rein geht, aber, wir haben wieder einen Zehner. Und das ist für mich jetzt etwas, auch gerade in Beurteilung von der, gerade aktuellen Situation, sehr relevant, weil das ist ganz klar geworden, dass der Zegi Amdouni absolut funktioniert auf dieser Position, also ich letzte Woche schon gesagt habe, du hast genau gesehen, was der gut kann. Der kann sich drehen, der bringt sich in super Positionen rein. Der ist auf den zweiten Ball in der Box überragend, hat immer eine super Position. Und ja, dass er das Goal muss machen, einverstanden dort. Aber ich glaube, das ist etwas, was zu Lasten ein bisschen von Chaka geht, wenn du vorne dran nochmal einen hast, der den Ball auch verteilen kann oder anrollt, was nicht zwingend schlecht muss sein für das Schweizer Spiel.
Also ich glaube nicht, dass es zu Lasten von Chaka müsste sein, sondern eigentlich eher auch zu seinem Vorteil, weil wenn du vorne dran jemanden hast, der sich in die Räume bewegt, und ich finde, das hat der Antuni den Match überragend gemacht, der ist immer anspielbar gewesen, dort zwischen der Linie, also zwischen Mittelfeld und Abwehr, hat dort die Räume gesucht, hat dort die Ball bekommen, weitergeleitet, auch halt Top-Ballbehandlung, sehr, sehr gute Ballführung, auf engem Raum den Ball heben, also bin ich absolut einig. Für mich Antuni der beste Mann auf dem Platz. Klar, er hat die 100%ig, die er vergibt, aber ja, an dem möchte ich es nicht aufhängen. Und ich glaube, wie du sagst, eben der Spieler, der eine gewisse Kreativität und vielleicht auch den Unterschied mal ausmachen kann, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man auf so jemanden zurückgreifen kann. Und für mich muss man auch ein bisschen schauen, dass man die Offensive vielleicht auch ein bisschen um ihn umbaut.
Hey, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit ein bisschen Fragen, ich kann nicht wollen, das jetzt brechen, aber mal ein bisschen eine ketzerische Frage. Also ich meine, welcher Mannschaftsteil für euch ist von der Schweizer Defensive oder Mittelfeldverteidigung, Goalie, Sturm, ist am breitesten, am spannendsten, am meisten Potenzial aufgestellt von der Schweiz? Ich hoffe, sage ich das, was ich drauf raus will.
Es geht ein bisschen ins Leere. Für mich ist am breitesten, glaube ich, Flügel.
Also Offensive, für mich.
Also Offensive nein, weil Mittelstürmer ist dead empty, aber Flügelspieler
finde ich... Okay, also, aber wieso schießen wir denn keine Goal?
Also an diesem Match jetzt hat es an der Effizienz gefällt, weil die Chance hätte sie gar.
Ja, aber das zieht sich doch irgendwie eben zu durch. Wegen dem habe ich jetzt gerade den scheuchen Übergang angenommen mit offensiven Umezeki am Duni aufbauen. Also irgendwie haben sie sich ja doch immer noch nicht so ganz gefunden vorne, weil sonst, du hast ja so eine Breite, also sagen wir mal vom Potenzial her. Ein Rieder, der grundsätzlich ja auch auf der 10 spielt. Ja.
Aber darf ich schnell etwas sagen? Oder? Das ist für mich ein Unterschied, ob ich sage, die Offensive oder die Flügel oder so sind breit aufgestellt, wir haben Qualität dort. Das schon, aber wir haben keine Goalgetter. Wir haben nicht einen Spieler, der in seinem Club am Laufband Goal schießt. Und aber ich meine,
ist es nur das?
Also für mich ist das ein entscheidender Faktor. Also ich has beim letzten Mal, wo wir die Nazi diskutiert haben, ja aufgemacht mit dem Penalty-Schießen, dass wir keinen haben, der einen Penalty reinmachen kann. Antuni hat ihn dann gemacht im nächsten Spiel. Aber ja, das ist wirklich für mich so. Man hat vorne eh niemanden, wo du in 16er kannst stellen und dem geht der Ball vor den Fuss und du weißt, der macht ihn. Wir haben keinen einzigen so Spieler.
Doch, finde ich jetzt. Also der Rembolo ist es nicht, aber der Antuni ist das. Finde ich schon. Hat aber auch eine Quote bei den Nazis im Fall.
Aber müssen denn Neuner spielen?
Nein, wieso denn? Das funktioniert ja auch so. Also,
schon, aber das Team
ist ja nicht. Ja, natürlich, aber also, ja, vorne, wie gesagt, Embolo ist nicht in seinem Hoch, fairerweise, hat es Kreuzmann gerissen gehabt, ist immer noch in der quasi im Aufbau, man sagt in der Regel, wenn du eine Verletzung hast du doppelt so lange, bis du wieder auf deinem Peak ist. Aber das Ding ist, was ich eigentlich wollte sagen, Flügel spielen ja nicht ansatzweise die noch während der Europameisterschaft gespielt hat. Der Vargas ist schon lange verletzt. Riedo bin ich mir noch nicht sicher, ob das seine Position findet. Ich habe ihn auch nicht gut gefunden jetzt am Wochenende. Okafor ist auch in einer Findungsphase bei Mailand, seit er dort ist. Also dort fehlt halt auch noch quasi das Konstrukt. Also um jetzt das positiv zu formulieren, dass wir es haben, ja, bin ich einverstanden, dass es noch nicht eingespielt und dass wegen dem noch das fehlt, was du so ein bisschen forderst, Linus, dass wir produktiv sind, ebenfalls so. Aber ich glaube, das muss jetzt auch Mut geben, auch, dass du die Anlage hast und dass du es jetzt irgendwie nach hinten bekommst, jetzt vor allem auf die WM-Quali, das umzumünzen in Goal und hoffentlich Sieg.
Aber muss man dann vielleicht mal anfangen, irgendwie so ein bisschen generell zu hinterfragen, irgendwie, ob man vielleicht auch mal von 2-6er auf einen wechselt, dass man irgendwie den Rieder unter am Duni im Zentrum bringen vorne, oder ist das dann too much?
Boah, da wäre meine Initialreaktion, dass das zu offensiv ist im Dreiermittelfeld, dass du die zwei vorne hast. Aber ja, also ich glaube allgemein ein bisschen Mut zur Veränderung, aber ich würde sagen, wir sparen uns das noch kurz auf. Ja. Aber da war ich dabei. Was mich noch ein bisschen gestört hat, auch in dem Spiel, ist so ein bisschen Man hat die Aktion, wo man die Penalty bekommt, wo keiner ist. Oder? Du hast Wut im Bauch, dann hebt der Kobel, der Penalty von Mitrovic, wo
ja, auf dem Niveau...
Ich sage, der Penalty von Mitrovic ist etwa auf dem Niveau wie ein Wechsel nach Saudi-Arabien gewesen.
und jetzt geht über eine kleine Game-Changer-Spitze, sehr gut.
Und ich finde dann halt übrigens, die zweite Lieblingsaktion von mir, von Mitrovic, ist gesehen, wo er ein Penalty fordert, nachdem er nach einem Eckball den Ball an den Hinterkopf vom Schweizer Verteidiger köpft. So Aktionen finde ich einfach unfassbar. Ja, grossartig. Zum gehaltenen Penalty. Ja, dann hebt der Kobel da, dass mir hat wie gefällt, dass das Spiel so ein bisschen gedreht hat, einfach auf so einer emotionalen Ebene. Da musst du doch einfach irgendwie noch mehr brennen und dann das irgendwie auch können ausnutzen und aus dem dann raus den Sieg dann holen. Und, also weißt du, das sind so wie das sind Narrativ, oder, wo du nach dem Spiel kannst easy bedienen, aber das passt für mich einfach zu der Nazi im Moment.
Die Reaktionen direkt nach dem Penalty, die haben das eigentlich sehr schön auf den Mut gelassen.
Ja,
weil dort sind sie alle kurz hure heiß gesehen, auch eben zum Kobel an und so, aber es ging schnell wieder ein bisschen abgeflacht.
Das war mein Eindruck, ganz genau.
Ja, also ich verstand die Angriffsfläche, die die Nationalmannschaft gerade aktuell bietet. Das ist ja nicht jetzt erst in diesem Spiel gefordert worden, sondern auch schon ein paar Spiele voran. Mein Eindruck, und das ist wirklich nur ein Eindruck, ist, dass jetzt gerade einfach ein bisschen die Luft draussen ist, was das Nationalmannschaftsjahr angeht, was die Kampagne Nations League angeht. Dass die Spieler müde sind, eben jetzt auch für mich, der Granitschaka, darf man auch nicht vergessen, spielt Doppelbelastung in der Champions League, hat ein massives Jahr hinter sich und keine Ahnung, so, also kannst du ja noch viele Spieler aufzählen, nebst all denen, die eh nicht da sind, weil sie kaputt sind. So. Das ist ein bisschen der Eindruck. Und gleichzeitig finde ich aber schon auch, dass vor dem 1-0, dass sie dort schon auch aufgebäumt haben und ganz klar die bessere Mannschaft gesehen sind, sodass ja, jetzt auch niemand irgendetwas gesagt hat, wenn sie jetzt 1-0 raus wären aus dem. Und dann hat man jetzt die Diskussion auch nicht so geführt. Weil dann wäre noch alles offen und dann ist die Nations League nicht gut gewesen, aber ist okay. Also ist halt ein schmaler Grad, nicht?
Das stimmt natürlich, oder? Aber es ist halt wie so, wenn du nach jedem Spiel so ein bisschen die gleichen Diskussionen führst, dann ist das Problem, oder? Jetzt, ich weiß nicht, wenn wir so ein bisschen auf die Kampagne vielleicht insgesamt zurückschauen, weil, wie ich es gerade gesagt habe, sind immer ein bisschen die gleichen Themen für mich. Ich weiß nicht, ob das auch ihr seht, aber für mich die fehlende Effizienz würde ich gerade mal als ersten Aufhänger nehmen. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Und dann noch ein, zwei Zahlen dazu. Also zum Beispiel Dänemark daheim hat man 2,13 Expected Goals gehabt gegenüber 1,15 von Dänemark und schafft es nicht, dort den Sieg einzutüten. Und das ist nicht das einzige Spiel, das so gelaufen ist, auch beim 2-0 in Serbien, wo man verliert, hat man selber 1,6 erwartbare Goal und Serbien 0,66. Und also es zeigt zum einen, dass die Leistung okay nicht unbedingt so schlecht gewesen ist, wie es vermuten lässt. Aber trotzdem, oder, die Effizienzprobleme, die sind nicht neu. Allgemein, dass die Offensive ein bisschen zu wenig funktioniert, ist auch nicht neu. Das war ja schon vor der EM so gesehen. Und mir fehlen da einfach Ansätze und Lösungen.
Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie den ultra negative Part da reinnehmen, weil es hat sicher gewisse Sachen, wo gut funktioniert haben. Und ich bin voll bei dir, Wally, wo du vorhin gesagt hast, dass das Serbien-Spiel sicher eins von der besseren war in dieser Kampagne. Aber ey, ich muss schon sagen, jetzt generell, also Rückblick auf die Kampagne, aber Rückblick aufs Jahr, Rückblick auf den letzten Teil von der EM-Quali und so, hey, ich verwünsche mich schon selber manchmal ein bisschen, wie ich so im Kopf anfange, die EM zu relativieren. Also irgendwie so drüber... Ja, ich weiß.
Machen alle, ich kann das nicht mehr hören. Ich erzähl weiter,
ja. Ich weiß, ich verwünsche mich selber. Es ist nicht so, dass ich den Gedanken aktiv habe, aber wenn ich mich verwünsche, dann denke ich so drüber nach, dass man ein schwaches Italien so als Ur-Highlight geschlagen hat gegen England, wo auch das ganze Turnier ein Problem gehabt hat, sicher gut ausgesehen hat. Gegen Deutschland sehr guter Match gemacht. Yeah, aber die Gedanken spinne ich dann so weiter, weißt
du? Du kannst das weiterspinnen. Wenn Jadon Shaqiri jetzt Zauberfüßchen auspackt, dann verlieren wir gegen Schottland und dann kannst du den ganzen Rest nachher vergessen.
Eben. Aber genau das passiert irgendwie gerade. Und ich weiss, ich wehre mich dann auch dagegen und hänge mich daran auf, dass eben, dass wirklich, wenn die Offensive anfängt funktionieren, wenn die individuellen Fehler von Spielen, wo man sich nicht gewöhnt ist, aufhören, dass wir dann absolut ein Team haben, das an die WM wird gehen, wo nächstes Jahr um den Aufstieg in der Nations League oder übernächstes Jahr spielen wird. Aber Stand jetzt, fällt es mir wirklich schwer, jetzt so etwas Positives zu sagen, wo ich so wirklich kann sagen, hey, das ist unsere Schweizer Nazi im Moment irgendwie.
Also, ich kann verstehen, dass man ein bisschen ernüchtert ist jetzt nach dieser Kampagne, weil sie ja faktisch nicht den Anspruch genügt hat, den wir als Schweizer Fans jetzt mittlerweile haben. Und das finde ich sehr wichtig, mittlerweile haben. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Vor 10 Jahren war eine Weltmeisterschaftsteilnahme noch etwas ganz Grosses gesehen. Und mittlerweile haben wir diverse Spieler, die in Top-Mannschaften spielen. Dann, ja, finde ich, tut mir dieser Mannschaft schon ein bisschen Unrecht, wenn man jetzt irgendwie würde, weil ich würde das jetzt nicht unterstellen, aber wenn man dieser Mannschaft jetzt würde, die EM relativieren, weil, also für mich hat er jetzt wirklich 5 Punkte aufzählen, wo mir top gewesen ist, angefangen beim Spielaufbau. Beim Spielaufbau und beim hohen Anlauf, das haben wir überragend gemacht. Keine Mannschaft hat so rausgespielt wie mir. Egal, ob es jetzt Italien war, egal, ob Italien schwach war oder nicht. Das haben wir überragend gemacht. Und dass es ein kleiner Rebuild braucht nach dem Turnier, wo doch der Goalie von den letzten 10 Jahren oder so der Fabian Schär, wo eine extrem wichtige Rolle hatte in dieser Mannschaft, der jetzt noch brutal gut tut, und der beste Spieler, den wir wahrscheinlich je gehabt haben in der Nazi, auch wenn er nicht mehr relevant war, sagen wir sportlich, nicht mehr ganz so relevant war, wie vielleicht noch ein paar Jahre voran, dass wir das verlieren, dass dort nicht alles würde perfekt sein. Ich glaube, da muss man schon realistisch sein. Mein Eindruck, da bin ich sehr gespannt, wie ihr das wahrnehmt. Mein Eindruck diesbezüglich ist vielleicht auch, dass man vielleicht ein bisschen genervt ist, zum einen von den Resultaten, klar, dann auch davon, dass man gefühlt dieser Nazi so super nach war an dieser EM, dass eine Euphorie da war. Und dann halt auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man das kommuniziert, oder? Was irgendwie die Mannschaft angeht, was der Murat Yakin angeht. Das Thema haben wir vor einem Jahr ja schon mal gehabt. Und dann an der EM ist ja auch alles, in Anführungszeichen, gut gewesen. Also, dass es eher vielleicht ein bisschen von dem her kommt, ja, keine Ahnung, ich finde, Interviews, die der Muri gibt, wie er seine Mannschaft sieht, also, das erreicht mich auch nicht. Speziell mein Eindruck, dass das vielleicht auch noch ein bisschen dazu beiträgt, das kritischer zu sehen, als es vielleicht überhaupt ist.
Ja, vielleicht nur noch ganz schnell, bevor du, Linus, noch dazu sagen kannst, mit Relativieren, meine ich vielleicht auch eher so, dass die EM, die Sachen, die du gesagt hast, und viele Sachen mehr, die sind natürlich unbestritten gut gewesen, aber sondern eher relativieren, dass das jetzt, was wir jetzt in der Nations League gesehen haben, vor allem resultatmässig voll, aber teilweise auch leistungsmässig, das, was wir am Schluss von der EM-Quali gesehen haben, dass das einfach die Realität ist und die EM ein Ausrutscher nach oben gewesen ist. Also ich weiss, eben, wie gesagt, Gedanken kommen, ich sehe auch Argumente dagegen, aber ich verstand dann halt nicht, wieso wir an der EM genau das so können machen. Und die Gegner, die wir jetzt in der Nations League hatten, also Serbien und Dänemark, die sollten ja dann 4 Spiele, gell, und 2 Punkte. Also irgendetwas muss ja schon rum sein. Also eben, wie gesagt, habe vorne probiert zusammenzufassen. Es wird immer dann so ein bisschen über die ganze Kampagne von Schiri und Pech und so geredet, aber ja, keine Ahnung. Mir fällt es ein bisschen schwer im Moment.
Ja, also, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, irgendein deutscher Fußballer oder Trainer mal früher noch gesagt hat, wenn du jedes Mal Pech hast, dann ist es Unvermögen. Und wenn du immer Glück hast, ist es Können. Umgekehrt. Ich würde nicht unbedingt jetzt so weit gehen, sondern ich schaue lieber einfach quasi das Spielerische ein bisschen an und dort sehe ich einfach keinerlei Entwicklung. Man hat an der EM ich würde es auch eher als Ausreißer nach oben sehen, was auch logisch ist. Also ein Team wie die Schweiz muss an einem internationalen Turnier einen Ausreißer nach oben haben, um weit kommen. Ich glaube, das ist eine Realität, die völlig okay ist und wo man nicht mehr jetzt irgendwie hinterfragen. Aber die Leistungen in der Quali vorher und jetzt in der Nations League ähneln sich sehr. Es sind ähnliche Probleme, es ist zu fahrig, es ist zu wenig Effizienz, es ist auch vom Effort her, das ist auch etwas, wo ich zumindest immer wieder mal thematisiere, fehlt mir einfach so der Biss. Und natürlich kannst du wieder sagen, jo, es ist nur Nations League und so weiter, voll okay, aber dann musst du deine Spiele halt trotzdem gewinnen. Und das ist einfach so, wo ich auch nicht weiss, ob das Trainerteam das Richtige ist, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und es braucht eine Entwicklung. Gerade jetzt, weil du es angesprochen mit Spielern, die aufgehört haben, im Moment sind auch noch viele Verletzte da. Aber dann ist für mich der Moment, wo man mal etwas muss probieren. Also, wenn dann die Resultate schon nicht stimmen und ich meine, heute Abend wird man hoffentlich ein bisschen mehr probieren. Wir nehmen das auf jetzt ein paar Stunden vor dem Spiel gegen Spanien. Wird man etwas probieren, hoffe ich. Aber in all diesen Spielen davor, es ist kaum Neues da gewesen.
Ja, das schon, dass kaum Neues da war, dann muss er sich anziehen, der Murat Yakin. Das ist etwas, was ich definitiv auch so sehe. Wo halt jetzt auch so ist, gell? Jetzt ist WM-Quali, also dort gibt es nicht viel Neues auszuprobieren. Dort muss alles gerade funktionieren. Das ist sicher eine Schwierigkeit. Wie gesagt, ich bin mir bewusst oder sehe es auch so, dass Kritik angebracht ist. Aber ich bin halt ein Fan davon zu sagen, okay, das Länderspiel, die Nationalmannschaft, das Jahr, ist jetzt nicht nur schlecht gewesen.
Ja, abgesehen von der EM aber schon.
Ja, aber was ist das Wichtigste gewesen?
Ja, aber die ist vorbei.
Ja, nein, aber was ist das Wichtigste für den Fußballer?
Ja, natürlich, aber ich meine, wir können jetzt nicht bis zur nächsten Endrunde davor reden, dass wir mal eine gute EM gespielt haben.
Ja, nein, aber es geht um Beurteilung von der Gesamtsituation. Und dort gehört auch dazu, was ist das Wichtigste gewesen. Und dort haben wir zwei Ziele erreicht und eins, wenn wir jetzt als Nations League als Ziel ausgehen, das hat man nicht erreicht. Aber das Wichtigste hat man erfüllt. Und wegen dem sage ich ja gar nicht, dass jetzt alles gut war. Aber ich finde, man sollte dort in der Analyse, wie der Pierluigi da immer so schön sagt, sollte man dort die wichtigsten Sachen rausziehen und keine Ahnung. Eben Spieler wie Namdouni, wo ich es schön gefunden habe, wie du es gesagt hast, dort gerade die Offensive um ihn herum vielleicht ein bisschen aufbauen. Das ist für mich ein Ansatz, den ich absolut sehe. Und das ist etwas, was ich auch erwarte von Murat Yakin, um den Kreis mit der Kritik auch wieder schließen. Und dort sehe ich Potenzial und erhoffe oder wünsche mir auch als Fan, dass man dort kann den nächsten Schritt gehen kann. Und sonst, ja, wird dann irgendwann die Luft für den Trainer vielleicht, aber auch für die Konstrukt und die Art und Weise, wie die Schweiz das jetzt spielt gerade aktuell, wird es dann vielleicht dünn. Aber hey, keine Ahnung. Also ich bin auch Fan einfach am Anfang des Tages und hoffe auch irgendwo durch, ja, dass es wieder erfolgreicher wird, was das Resultat angeht.
Ja. Ich glaube, weißt du, das haben wir ja auch schon, wo glaube die zweite Niederlage oder die dritte da war in der Nations League, haben wir ja auch von dem Konstrukt Nations League geredet, also dass sie jetzt in die Liga B absteigen, das ist mir eigentlich relativ egal, also England ist
nur schnell, gerade wollen sagen,
England ist auch unten gesehen und ist jetzt wieder rauf, also und dass man dann so Pflichtspiel hat gegen einen Gegner, wo dann halt nicht Spanien, sondern vielleicht, keine Ahnung, Österreich heissen, das ist mir alles relativ egal, was mir zu denken gibt, aber zuerst mal noch, logisch, EM ist das absolute Highlight gesehen, aber wenn du auf die Quali vorhin schaust, wir gehen eher so ein bisschen die Leistungen und eben so die individuellen Spieler, die individuellen Fehler zu denken. Und ja, jetzt haben wir heute so oben, um vielleicht dort noch weiter zu gehen, haben wir aus meiner Sicht eine rechte, also ich finde das Spiel relativ wichtig für den Schweizer Fußball, also für die Schweizer Nazi, weil für mich, ich glaube, der Murat Yakin hat eine rechte Gratwanderung vor sich, weil zum einen erwartet ich, dass er jetzt den Spieler mal wirklich Auslauf gibt, wo man selten gesehen hat. Aber es wird der letzte Eindruck sein von der Nazi bis in März. Und die Auslosung ist ja am 13. Dezember. Ich glaube, je nachdem von der Gruppengröße hat man im März noch Testspiel. Ich glaube, das würde der Schweizer Nazi entgegenkommen. Und sonst ist einfach im März ist WM-Quali. Und dann hast du jetzt 4 Monate bis dort hin. Und ich finde es ein heisser Tanz. 4 Monate das ist eine lange Zeit, wo sich da gewisse Verantwortliche können Gedanken machen, ohne jetzt so tief an die Wand zu malen wollen. Aber Ey, wenn es jetzt heute oben eine Klatsche gibt, dann jetzt keine schöne Weihnachten im Hause Jakin.
Also nur wegen der Downside, das ist ja das, was du auch sehr stark hervorgehoben hast, Linus, voran. Also die Leistungen zwischen der, also vor der EM und der nach der EM, das ist sicher der grösste Knackpunkt. Ich glaube nach wie vor, dass wir eine Mannschaft haben, die wirklich vor allem auf einen Punkt sehr gut kann da sein. Unter anderem auch, wie sie zusammengestellt ist mit Spielern, die in den Top-Ligen spielen und halt Führungsspieler sind. Die sind schon sehr gut drin, auf dem Punkt zu performen. Aber ja, auf das willst du ja wahrscheinlich ein bisschen aus. Es wirft natürlich kein gutes Licht auf die Mannschaft und vor allem auch auf Murat Yakin, wenn du immer wieder die Ausfälle hast, wie jetzt sowohl in der Quali voran als auch jetzt in der Nations League. Und das ist sicher der größte Punkt, ist ganz klar. Wenn dort nicht irgendwie wieder ein Aufwärtstrend nachher erkennbar ist, dann kann es dann relativ schnell ungemütlich werden, vor allem wenn dann irgendwie die WM-Quali in Gefahr geht.
Ja, also ich meine, da kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazufügen. Was ich wirklich als Problem sehe, ist, und das ist so allgemein, glaube ich, so ein bisschen, wie ich Trainer oder Teams ein bisschen bewährt, hat häufig damit zu tun, was ist die Entwicklung von einer Mannschaft. Und da sehe ich einfach, habe ich vorhin schon gesagt, sehe ich zu wenig. Es geht so weiter, oder? Ich meine, Rodriguez, wo links hinten oder Innenverteidiger spielt in der Drehabwehr, ist nicht mehr der Jüngste. Wir haben keinen Plan, wer dort hinten links soll spielen, wenn nicht auch. Und es ist sich bisher nicht wirklich darum bemüht worden, da irgendeinen Ersatz zu finden. Es ist ähnlich eigentlich zum Beispiel im Sturmzentrum. Da warten wir jetzt eigentlich seit Jahren darauf, dass der Breel Embolo die Rolle als Nummer 1 Stürmer so richtig wahrnimmt. Die Leistungen und Torquote in der Nazi sind aber leider weiterhin nicht da. Eben klar, ist auch immer viel verletzt und so weiter. Es geht jetzt gar nicht darum, jetzt auch auf einzelne Spieler irgendwie da zu fest einzugehen, sondern einfach quasi darum, was sind die Lösungen und was macht man mit dem? Und ich finde, ja, da hat man jetzt in den letzten paar Matches, glaube ich, einige Chancen verpasst. Für mich halt auch eben ein Kutesa, wir haben es vorhin gesagt, wenn er so in Form ist und wir haben gesehen, eben, der kommt mit dem Schwung, mit dieser Selbstverständlichkeit, bring doch die Spieler, die Spielpraxis haben. Hat er auch gesagt, sie gibt etwas, wo er drauf schaut. Hat zum Beispiel jetzt eben Widmer daheim gelassen, weil er zu wenig spielt. Aber bei anderen Spielern ist es irgendwie nicht relevant und sie spielen trotzdem. Steffen zum Beispiel auch, wo glaube ich auch mit dem...
vielleicht auch, aber ja.
Maybe, oder? Kannst du sagen. Ja, aber dann, wenn du einen Jungen mitnimmst, anstatt dem Steffen, den bringen auch. Also es ist wie so, ja... aber da drehen wir wahrscheinlich dann irgendwann auch ein bisschen im Kreis.
Ich will es wirklich auch nicht auf einzelne Spieler sagen, dass man die jetzt müsste rausnehmen, aber ich glaube, eben gerade zum nochmal auf das Spanien-Spiel in einer Stunde und 15 Minuten, glaube ich, zu kommen, wenn er heute jetzt nicht, also eben die Gratwanderung, aber wenn er heute jetzt nicht, sage ich, einem Muheim oder einem Garcia links, vielleicht einem Sohm im Zentrum, einem Haidari innen, einem Kutesa, einem Monteiro vorne die Chance gibt. Wenn er das nicht macht, dann würde ich ihm eine Niederlage heute weniger verzeihen, wie wenn er das wirklich macht, die Chance nochmal nutzt. Eben, vielleicht gibt es kein Testspiel mehr vor der WM-Quali, je nach Auslosung. Und ja, darum, also ich hoffe, dass er da gute Mix zwischen Signal geben, hey, ich will Neues ausprobieren, ich will neue Spieler die Chance geben und aber gleich das Spiel irgendwie gut über die Runde bringen und eben den Eindruck haben bis im März. Ja, ich hoffe, dass er den anbekommt. Und nächstes Jahr ja, also bin ich dann sehr gespannt auf das erste Aufgebot, weil ja, bis dann sind noch 4 Monate.
Ja, mal schauen, wer dann fit und verletzt ist, oder?
Ja,
das spielt auch eine Rolle. Vielleicht noch zum Abschluss, weil du es jetzt gerade gefordert hast, unter anderem Simon Sohm, der spielt jetzt, ist gerade die Aufstellung rausgekommen. Der Kutesa spielt, der Filip Ugrinic spielt, Edemilson Fernandes spielt wieder, Miro Muheim spielt auch, Tschömert spielt, Rodriguez, Mvogo spielt zum Beispiel auch noch. Und dann noch garniert mit ein paar Stammspielern am Duni, Freude, Chaka. Das ist jetzt wirklich sehr unkoordiniert vorgelesen, aber dort ist sicher mal das eine oder andere drunter. Vielleicht noch als Abschluss zum Ausblick. Hey, die Gratwanderung ist in der Tat mega, mega schmal, weil ich jetzt auch gerade Spanien-Aufgebot gesehen. Und geil ist natürlich, dass der Fußball ist halt am Anfang da trotzdem ergebnisorientiert und das Problem ist halt, dass du jetzt gegen einen Europameister spielst und auch wenn der Muri der Reinte Claim quasi erfüllt, bring mal etwas Neues. Wenn jetzt nachher in der ersten Halbzeit 3 Goal fängst, sieht es auch wieder scheiße aus. Es ist ja ultra schwierig. Ich finde, das darf man schon auch nicht ganz vergessen. Aber ja, zumindest ist das sicher ein gutes Zeichen an die Spieler, die jetzt einmal ihre Chance bekommen. Und den Rest wird man sehen. Das Ergebnis von heute wird jetzt die Wurst nicht mehr vom Teller reissen. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt und anhand von der Erfolg, die wir jetzt heute gehabt haben, sehe ich auch was ich sehr toll finde, dass Nazi immer noch emotionalisiert und ja, uns allen sehr wichtig ist. Und ich glaube, euch geht es gleich.
Definitiv. Also ich glaube, nur weil es einen emotionalisiert, nervt man sich dann auch, wenn es halt nicht zu den gewünschten Resultat kommt oder man mit den Leistungen nicht zufrieden ist. Ich glaube, sonst wäre es einem ja wirklich egal. Und ich glaube, die Nazi hat weiterhin viel Potenzial, aber es muss ein bisschen etwas gehen. Und ja, ich glaube, wir können gespannt sein, was jetzt da in den nächsten 2,5 Stunden oder so passiert.
Ja, also wenn ich die Aufstellung anschaue, jetzt, dann bin ich sehr gespannt. Also ich kann es gerade noch nicht basteln. Also aber
sehr experimentell
es
alles,
sieht
ja
tatsächlich aus, wie wir glaube ich gesagt haben, dass der Amdouni 9er spielt.
Mhm, ja. Yeah.
Also es sieht nach Dreierkette aus mit Eray Tschömer, Rodriguez und Muheim.
Jo.
Und dann 3-5-2. Nein, 3, ich kann es noch nicht basteln.
Nein, ich bin ziemlich sicher, es ist ein 4-2-3-1. Das hat, glaube ich, Contini hat das, glaube ich, schon gesagt, dass sie da jetzt systemmäßig eher Viererkette bleiben.
Ja, Linus hat recht.
Ich glaube, es wird einfach sein, dass der Rodriguez links hinten spielt, der Miro Muheim und der Tschömer in der Innenverteidigung und der Edmilson rechts hinten.
Oder doch, wie du gesagt hast und ja noch eine Nachfrage von deinem Kollegen bekommen hast, Rodriguez in der Innenverteidigung,
nein,
in einer Viererkette.
Ich nehme an. Linus hat es genau so gesagt, ich habe es vor mir. Also
stimmt natürlich nicht immer.
Siehst du schon taktische Aufstellung?
Ja, es hat sich jetzt wieder geändert und es ist ziemlich genau so, wie der Linus gesagt hat.
Alles klar.
Wir werden es sehen. Vielleicht spielt dann der Muheim links und Rodriguez halblinks. Sehen wir dann nachher.
Aber so ein Freuler, Chaka. Aber ja, wir werden es sehen.
Es wird gut, es wird cool.
Ja, alles klar.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir da den Deckel langsam drauf auf die Folge. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als herzlich Dankeschön an euch zwei, dass ihr wieder am Start sind und so fleissig mitdiskutiert habt.
Merci dir.
Ja, danke dir. Wie hast du eigentlich den Zivkovic gesehen, den rechten offensiven Außenverteidiger der Serben?
Wie ist auf etwas raus? Also,
ja, schon, ja. Also
wegen dem Goaljubel oder was?
Ah, nein, aber der ist einfach so, der ist irgendwie 1,70 oder so und der hat sich bei jedem Zweikampf ins Gesicht gelenkt und ist so umgekehrt. Hat mich einfach so ein bisschen ins Barcelona von den 10er Jahren.
Neue Front zum Schluss, gefällt mir.
Hey, am Ende vom Tag ist Serbien oben geblieben und Schweiz geht runter, von dem her gibt Serbien den Erfolg recht. Und jetzt so weiter darauf einzugehen. Aber gut, so viel von uns für heute. Euch wünschen wir natürlich ganz eine schöne Woche. Habt euch Sorge und bleibt frisch. Bis nächste Woche. Und ja, dementsprechend Hopp Schweiz. Und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.
Hopp Schweiz.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring, info@crit.online.